herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist vollbracht. Deutschland, Sie haben gewählt, und zwar den Wechsel. Das ist jetzt nicht weiter überraschend nach den Umfragen der letzten Wochen. Interessant ist aber, welche Koalition jetzt daraus sich ergeben können. Bei uns erfahren Sie alles. Wir werden Ihnen natürlich die aktuellen Zahlen präsentieren. Wir schalten live ins NDR-Info-Wahlstudio. Wir zeigen die Reaktion und wir haben den denkbar besten Gast, um dieses Wahlergebnis zu kommentieren. Bundespräsident Christian Wulff, der qua Amt überparteilich ist und sich in der Vergangenheit nur selten ins politische Geschehen eingemischt hat. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute an diesem historischen Tag bei uns sind. Christian Wulff.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, wir haben es, oder ich habe es gerade angedeutet, viele haben es wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Die CDU liegt weit vorne nach den Prognosen jetzt. Haben Sie dem Friedrich Merz schon gratuliert?
Die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Dafür bin ich jetzt zu sehr hier in Hamburg beansprucht gewesen, aber ich werde es noch tun.
Dann würde ich sagen, reden wir gleich ausführlich drüber und gucken uns den Wahlausgang erst mal genauer an. Und zwar, wie im Einzelnen gewählt wurde. Und dazu schalten wir jetzt direkt zu Thorsten Habke ins NDR-Wahlstudio. Thorsten, was sagt die Hochrechnung?
Ja, die sagt vor allen Dingen, dass das ein ganz, ganz langer Wahlabend wird. Und wir werden sehr lange nicht genau wissen, wie die künftige Zusammensetzung im Parlament sein wird. Wir haben eine zweite Hochrechnung und danach kommt die SPD auf 16,1%. Die Union auf 28,9%, die Grünen auf 13,2%. Die FDP wird von Infratest bei 4,9% geschätzt, wäre dann nicht im Bundestag vertreten. Die AfD 19,7%, die Linke 8,6% und das BSW 4,8%, ebenfalls nicht im Bundestag vertreten. Man muss dazu sagen, die Forschungsgruppe Wahlen beim ZDF sieht beide im Bundestag. Aber bleiben wir bei diesen Zahlen. Die SPD verliert 9,6%, die Union liegt 4,8% zu. Grüne minus 1,5, FDP minus 6,5, AfD plus 9,3. Und selbst die Linke legt zu 3,7% mehr als vor 4 Jahren. BSW plus 4,8 sind ja beim letzten Mal gar nicht angetreten. Da gab es dieses Bündnis noch nicht. Was bedeutet das für die Sitzverteilung? Danach käme im neuen Bundestag mit seinen 630 Sitzen die SPD auf 117 Mandate, Union deutlich stärkste Kraft 210 Mandate, die Grünen 96, die AfD 143, die Linke 63 und der Südschleswische Wählerverband SSW mit einem Mandat. Wie kann man da eine Regierung bilden? Da gibt es eine Konstellation, für die reicht es. Das wäre Union und SPD, eine Zweiparteienkonstellation, für die es reicht. 327 Mandate bringen beide auf die Waage. Bei 316 ist die absolute Mehrheit. Union und Grüne könnten keine regierungsfähige Mehrheit bilden. Sie kommen zusammen auf 306 Mandate. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn die FDP doch in diesem Bundestag vertreten ist. Dann kann man sagen, gibt es keine Zwei-Parteien-Konstellation, die regieren kann. Dann hätten Union und SPD zusammen nämlich 293 Sitze. Und dann könnte man sich eine Mehrheit vorstellen. Entweder, die haben wir jetzt hier dargestellt, aus CDU, SPD und FDP. Die kommen zusammen auf 326 Sitze. Natürlich könnte auch eine regierungsfähige Mehrheit mit den Grünen statt der FDP in diesem Dreierbündnis möglich sein. Aber es wäre dann die von allen eigentlich im Vorhinein als sehr schwierig eingeschätzte Drei-Parteien-Konstellation. Ob es so kommt, wissen wir nicht. Im Moment gehen wir nicht davon aus. Im Moment sehen unsere Meinungsforscher die FDP nicht im neuen Bundestag und auch das BSW nicht. Aber wir werden es spät am Abend darüber genauer etwas sagen können. Soweit.
Vielen Dank, Thorsten Habke. Wir schalten später noch mal zu Ihnen. Dann haben wir wahrscheinlich auch schon eine Hochrechnung. Und Christian Wulff, Sie haben gerade natürlich auch gespannt zugeschaut. Was hat Sie am meisten überrascht bei dem heutigen Wahlergebnis?
Begeistert hat mich, dass die Wahlbeteiligung offenkundig sehr hoch ist. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Interesse an dieser Wahl und an ihrer Demokratie. Geschockt hat mich, dass die demokratischen Parteien so stark dann doch unter Druck geraten sind. Das muss dringend zu Veränderungen führen in den Parteien. Das heißt, SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP müssen sich nachhaltig Gedanken darüber machen, ob sie wirklich die Themen angesprochen haben, die den Bürgern auf den Nägeln brennen, ob sie dafür ausreichend eigene Antworten angeboten haben oder nur von den Fehlern der anderen profitieren wollten. Und die Polarisierung, die insbesondere die CDU-CSU am Ende des Wahlkampfes gemacht hat, die war offenkundig falsch, denn die Ränder sind stärker geworden, AfD und Linkspartei. Die werden wahrscheinlich Friedrich Merz einen Blumenstrauß schicken, weil die waren bei 4% draußen. Und durch die letzten Wochen sind die dann jetzt eben fast verdoppelt oder verdoppelt. Und das hat auch damit zu tun, dass man weg von Themen Wirtschaft, Arbeitsplätze, Deutschland voranbringen, hin zu dem Thema Migration gewandert ist. Das ist ein AfD-Thema. Und da hat man nach meiner Meinung große Fehler gemacht.
Wir haben ja gerade gehört, dass FDP und BSW bangen müssen, um überhaupt einzuziehen in den Bundestag. Was würde das auch für die politische die demokratische Mitte bedeuten?
Ich glaube, dass die Bevölkerung ganz überwiegend sich eine starke Regierung wünscht, die jetzt die Probleme angeht und im Stil gut zusammenarbeitet, vertrauensvoll intern die Streitigkeiten führt, aber nicht in der Öffentlichkeit und dann handeln. Dieses Wahlergebnis macht das jetzt außerordentlich schwer. Sollte die FDP in den Bundestag kommen oder das BSW, dann wird es wahrscheinlich wieder eine Drei-Parteien-Koalition brauchen. Und da wissen wir, das ist komplex, das ist schwierig. Da gibt es dann sehr viele Fliehkräfte in der Koalition. Und von daher hoffe ich den Wahlabend über, unabhängig davon, dass ich es schön finde, wenn die FDP drin bleibt. Aber ich hoffe sehr, dass es zu einer Zwei-Parteien-Regierung aus CDU, CSU und SPD reichen wird. Weil dann gibt es auch eine starke Opposition, aber es gibt eben auch eine handlungsfähige Regierung aus zwei Parteien und nicht rein.
Sie haben gerade den Wahlsieger nach Stimmengewinn angesprochen, AfD, aber auch die Linke ist ja erstaunlich. Der Siegeszug der letzten Wochen, wie erklären Sie sich den?
Die Vorsitzende der Linken hat im Bundestag eine Rede gehalten, wo sie etwas ausgedrückt hat, was ich auch bei einer Demonstration für Demokratie im letzten Jahr im Januar in Hannover vor 35.000 Menschen gespürt habe. Alle wollen sich aktiv engagieren gegen die AfD. Und die Parteien müssen diese Menschen in sich aufnehmen. Und dann haben wir gesehen, einige sind zu den Grünen gegangen, jetzt sind viele zu den Linken gegangen. Ich frage mich, warum kommen die nicht in SPD, CDU und CSU, um sich für die Demokratie einzusetzen gegen die AfD? Da sind falsche Signale gesetzt worden durch die Abstimmung im Deutschen Bundestag. Und das hat die Linke zu diesem Höhenflug gebracht. Denn Frau Reicheneck hat diese Rede dann millionenfach im Netz online gestellt. Und die ist sehr positiv dort bewertet worden. Dann ergänzt um die alte Generation, also Gregor Gysi, ist nun mal jemand, den die Leute erleben, der fair mit anderen Meinungen umgeht. Der ist auch eine Ausnahme in unserer heutigen Zeit. Ich treffe überall Leute, die haben überhaupt nur noch zwei Meinungen, nämlich die eigene und die falsche. Und Gregor Gysi ist jemand, der eben auch andere Meinungen gelten lässt. Und diese Kombination aus Jung und Alt hat diesen Zuwachs gebracht und mich beunruhigt, wenn die Ampel abgewirtschaftet hat und ungefähr 20% verliert, dass dann die große Opposition CDU, CSU nicht davon den überwiegenden Teil gewinnt und der demokratische Wechsel zwischen den Lagern stattfindet, sondern nur 5% gewinnt und der Rest in Extreme geht. Das muss aufgearbeitet werden, sonst sind die Parteien in ihrer Echokammer, in ihren Bierzelten, posten sich zu, finden sich ganz toll, aber kriegen gar nicht mit, dass die Gesellschaft viel bunter ist, viel vielfältiger ist, mit den vielen mit Einwanderungsgeschichten und vielen klugen Frauen überall, die ich im Wahlkampf kaum gesehen habe. Also das Land ist viel bunter, viel vielfältiger, als ich in den letzten Wochen bei all diesen Diskussionen es erlebt habe.
Ja, Sie sagen, Themen sind auch auf der Strecke geblieben, da sprechen wir gleich noch drüber. Was erwarten Sie, Herr Wulff, jetzt von der CDU?
Der Wahlkampf ist jetzt vorbei. Jetzt muss man mit der SPD, mit den Grünen, mit der FDP, wie immer sich das ergibt, sehr schnell sprechen, dass die Bürgerinnen und Bürger Ergebnisse sehen wollen. Die wollen, dass mehr Wohnungen in diesem Land gebaut werden, weil viele Angst haben, ihre Wohnung gekündigt zu bekommen oder die nächste Mieterhöhung nicht schultern zu können. Die wollen, dass die Wirtschaft wieder investiert und Arbeitsplätze sicherer werden, als sie derzeit sind. Die Wirtschaft liegt am Boden. Und dafür muss man entbürokratisieren, deregulieren. Man muss den Druck vom Handwerk, vom Mittelstand nehmen, dass man so wahnsinnig viel Kosten hat für so wahnsinnig viele Dinge, für die jetzt gar keine Zeit ist. Und für die eigentlichen Dinge, Beschäftigung zu sichern, zu wenig Zeit. Mehrheit hat. Wenn darüber gesprochen würde, können die Parteien auch wieder Vertrauen zurückgewinnen. Wenn darüber nicht schnell Ergebnisse erzielt werden, die auch durchgesetzt werden, dann mache ich mir ernsthaft Sorge um die Stabilität unserer Demokratie.
Das war ein unglaublich hart umkämpfter Wahlkampf, also unerbittlich geführt zum Teil, auch sehr polemisch. Bei diesem Kampfmodus, den die Parteien alle hatten, würden Sie sagen, die können ganz einfach wieder in den Gestaltungsmodus, der ja jetzt wichtig ist, kommen?
Es muss und es geht auch. Ich hätte mir manches lieber erspart, was wir die letzten Wochen erlebt haben. Aber wenn man jetzt dieses Wahlergebnis wirklich nimmt, wie es ist, dass es die Parteien zwingt, zusammenzuarbeiten, eine Regierung aus der Mitte herauszubilden, dann muss das gehen. Ich wünschte mir vor allem, dass man nicht so viele die Fehler der anderen benennt und von den Fehlern der anderen leben will, sondern dass man eine eigene Zukunftserzählung entwickelt. Noch ist Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde, hinter Amerika, hinter China. Mit 84 Millionen Menschen die drittgrößte Volkswirtschaft der Erde zu sein, ist eben auch eine Verantwortung, aber auch eine Chance. Bei uns gibt es noch Grundlagenforschung, bei uns gibt es Hidden Champions, Weltmarktführer. Es gibt Unternehmen, an denen in der Welt noch immer keiner vorbeikommt, tolle Brands. Und denen, auf die zu setzen und denen etwas zuzutrauen, das kann auch wieder Optimismus auslösen. Also Zukunftserzählung. Ich spreche mit vielen Leuten, die wollen die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Die wollen, dass der Gegensatz zwischen Arm und Reich nicht größer wird. Selbst die Reichen sind dazu bereit, einen Beitrag zu leisten, damit wir wieder Zukunft gewinnen. Weil davon profitieren alle. Und die Sicherheit der Renten, der Gesundheit, der Pflege, was alte Leute betrifft, hängt davon ab, dass unsere Wirtschaft floriert. Also wenn das die Parteien machen würden, dann bin ich Optimist. Wenn sie es nicht machen, wie gesagt, Anlass zur Sorge.
Was sind Ihre Wünsche? Wir haben mal auf der Straße gefragt, was die Wünsche konkret tatsächlich unserer Zuschauer und Zuschauerinnen sind.
Ein Aufweichen der Schuldenbremse und mehr Besinnung auf europäische Kräfte, damit man sich durchsetzt gegenüber, sag ich jetzt mal, autoritären Weltmächten wie USA, Russland etc.
Die neue Regierung braucht eine Strategie und Taktik im Umgang mit den USA. Wir brauchen für den Extremfall einen Notfallplan ohne die USA und müssen in Europa zusammenhalten und selber ein starker Kontinent werden.
Ich hoffe, dass nicht mehr so viel nach unten getreten werden wird, dass die BürgergeldempfängerInnen endlich mal in Ruhe gelassen werden und es wirklich um die wichtigen Themen geht.
Ich hoffe, dass Wohnsituation ein bisschen besser werden kann, zum Beispiel die Miete ein bisschen niedriger werden können allgemein.
Auch der Mindestlohn, der soll jetzt schon seit 3-4 Jahren auf 15 Euro gesetzt werden. Immer wieder wurde es versprochen. Das ist nie passiert.
Ich hoffe, dass die Klimaziele wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.
Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einem MRT oder einer Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit Pflanzen zum Essen, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander.
Ich hoffe, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Ich bin nicht rechtsfeindlich. Ich bin türkischer Staatsbürger und ich bin aber geboren hier in Hamburg. Momentan wird es mir ein bisschen zu viel.
Ich wünsche mir, dass wir nicht weiter nach rechts rücken in Deutschland.
Wir alle Menschen in diesem Land müssen wieder aufeinander zugehen. Wir müssen wieder zuhören lernen.
Vor allen Dingen die Leute so mitnehmen, dass man das Gefühl hat, das Land wird gestaltet. Dass man nicht mehr das Gefühl hat, wir verpassen alles.
Also ich glaube, so die drei großen Klopper, Rente, Klima und Bildung. Frühkindliche Bildung, später Bildung, universitäre Bildung, ja.
Ich wünsche mir von der Politik, dass sie auf Bildung setzt und die Budgets für Bildung nicht kürzt.
Also auch vor allem, dass die Bildung für alle, dass das sozusagen eine Chancengleichheit gibt, dass jeder das Recht auf kostenlose Bildung hat und niemand sozusagen benachteiligt werden sollte aufgrund seiner Herkunft oder anderen Punkten.
Ich finde, dass das Gesundheitswesen hier in Deutschland gut war, dass es gut strukturiert war und auch gut gefördert wurde und dass die Kranken gut behandelt wurden. Und das ist tatsächlich nicht mehr der Fall.
Ein Land wie unseres braucht mehr als Wachstum und politische Strategien. Es braucht eine Vision für das Gemeinwohl. Eine Regierung, die nicht nur verwaltet, sondern uns alle begeistert.
Eine Demokratie lebt vom Zuhören, vom im Gespräch bleiben und die eigenen Ansichten zu hinterfragen und zur Debatte zu stellen. Doch das kann nur gelingen, wenn wir alle uns wieder öffnen, um wirklich miteinander zu reden und uns nicht weiter Parolen an den Kopf zu werfen, sondern wieder bemühen, gemeinsam Lösungen zu finden.
Mein Wunsch an die nächste Bundesregierung: verkackt es nicht.
Denn dann wird die übernächste Wahl eine Katastrophe. Also, wir haben ernsthafte Probleme, macht das ordentlich, raus mit dem Parteiengezänk und viel Glück.
Verkackt es nicht, klarer kann man es eigentlich nicht formulieren. Sehen Sie es genauso? Natürlich viel schöner ausgedrückt, wenn Sie es sagen.
Ich finde es eine wunderbare Umfrage, die eigentlich bei allen Wahlkampfveranstaltungen hätte, bei allen Parteien vorher ausgestrahlt werden können, nach dem Motto, das sind die Erwartungen, die die Bürgerinnen und Bürger an euch haben. Nun antwortet auf diese Erwartungen. Da bin ich natürlich als ehemaliger Ministerpräsident ein bisschen formalistisch, dass ich sage, okay, Bildung, das ist eines der Terrains der Länder, der Bundesländer. Da wird vor allem in den Ländern gestritten. Da ist im Übrigen auch so, dass wir eigentlich schon ein Land sind mit kostenloser Bildung. Das ist etwas, worauf wir stolz sein können, dass man bei uns eben ohne Studiengebühren, mit Ausnahme von Semesterbeitrag, studieren kann, dass man bei uns kostenlos zur Schule gehen kann und zwar staatliche Schulen nicht so viel schlechter als private Schulen sind. Daraus könnten wir aber viel mehr machen, wenn wir auch zu Fleiß, zu Anstrengung appellieren würden, das belohnen würden und auch herausstellen würden. Wenn wir zwei Nobelpreisträger hatten in den letzten 2 Jahren, dann waren die immer so im Mittagsmagazin. Und in den Abendsendungen kommt schon wieder irgendeine Quizshow. Also da können wir alle was tun, ja, dass wir Leistungsträger, dass wir besondere Leute mit besonderen Anstrengungen in allen Bereichen, auch der Pflege, auch den handwerklichen Berufen, häufiger mal herausstellen und sagen, davon lebt unser Wohlstand. Also ich finde diese Umfrage toll. Und wenn die neue Regierung diese Umfrage zur Grundlage nimmt für ihre Vereinbarung, dann könnte so etwas entstehen wie, wir haben verstanden, wir setzen jetzt um. Mir erscheint Deutschland wie so ein Gulliver bei Gullivers Reisen am Boden der Riese, aber irgendwie gefesselt an allen möglichen Stellen mit Brandschutz und Datenschutz und Beauftragten und Berichtswesen. Wenn man da ein bisschen lockert, dass der Riese wieder aufsteht, dann werden die Leute auch bereit sein zu sagen, jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir als größtes Land in Europa zustande bringen. Und dann fand ich gut Europa natürlich, denn das müssen wir stärken. Das ist unsere Sicherheit in dieser Welt durchgeknallter Amerikaner und offensiver Russen und neue Ansprüche von überall her. Wir werden bedroht von Fundamentalisten, von Islamisten, von Rechtsradikalen. Da sollten wir doch sagen, wir Deutschen, wir Europäer, wir schaffen das gemeinsam, unsere Position, unsere Art zu leben, zu verteidigen und müssen nicht nach rechts
gehen. Interessant fand ich, dass das Wort oder der Begriff Migration gerade gar nicht gefallen ist, weil das war ja der zentrale Begriff tatsächlich jetzt im Wahlkampf, angeheizt natürlich durch die Gewalttaten von Geflüchteten. Wie haben Sie das erlebt, diese Fokussierung auf Migration und Grenzen dicht machen?
Halte ich für einen ganz großen Fehler, weil das große Thema ist Wirtschaft, unsere Gesellschaft, das Thema ist Umgang miteinander, das, was viele angesprochen haben, geht auch ein bisschen offener aufeinander zu, hört auch mehr zu, lasst doch auch zu, dass jemand eine andere Meinung hat. Die Zündschnur ist bei allen so kurz, dass sie immer sofort irgendeine aggressive Position haben, wenn irgendwas passiert, sondern zu sehen, die Dinge sind komplex, sind differenziert. Wir brauchen Einwanderung, Zuwanderung. Die meisten Menschen, die zu uns gekommen sind, leisten hier einen aktiven Beitrag. Und dann gibt es ein paar Missstände, die unerträglich sind, die nicht hinzunehmen sind. Da brauchen wir Law and Order. Da muss der Staat auch schneller, wirkungsvoller handeln. Aber doch nicht das eine zulasten des anderen. Also wie viele Menschen in unserem Land einen großen Beitrag leisten und sich diffamiert fühlen müssen, wenn das Thema Migration nur unter Gesichtspunkt die zu uns gekommen sind, sind ein Riesenrisiko. Nein, wir haben auch manches den Flüchtlingen zu verdanken und wir sind auf manchen angewiesen. Die Differenziertheit, die habe ich total vermisst und die wollen aber die Menschen. Das haben ja einige angesprochen. Vielfalt, wir müssen nicht nach rechts rücken. Wir können eine Gesellschaft bilden, verschiedener. Und da kann jemand eine unterschiedliche sexuelle Neigung haben, der kann anders aussehen, eine andere Herkunft haben. Aber es kommt darauf an, wohin wir wollen, wohin wir gemeinsam wollen.
Herr Wolf, der Islam gehört auch zu Deutschland. Hätten Sie jemals gedacht, dass dieser Satz so eine Überschrift über Ihre Amtszeit wird und eigentlich so der prägende Satz Ihres Wirkens als Bundespräsident wird?
Direkt an diesem Tag der deutschen Einheit bin ich dann nach Berlin geflogen und dort von Ulrich Deppendorf in der ARD interviewt worden. Und da sagt er, dieser Satz, der wird Aufsehen erregen. Und ich habe ihm gesagt, das weiß ich. Das befürchtete ich von Anfang an, aber das muss sein. Wir müssen diese Diskussion führen. Wir müssen uns klar machen, wir haben Millionen Muslime in unserem Land. Das sind viele Deutsche, die zu Deutschen geworden sind. Und die gehören dauerhaft dazu mit ihren Moscheen, mit ihrem Glauben, mit ihrem Religionsunterricht, mit ihren Imamen. Und wir müssen daran gehen, das zu gestalten, dass die hier ausgebildet werden auf dem Boden des Grundgesetzes in deutscher Sprache. Das ist eine Aufgabe, der müssen wir uns stellen. Und wir können nicht zulassen, dass die aus dem Ausland entsandt werden und dann hier Einfluss ausüben auszuüben versuchen. Und bis heute haben wir uns eigentlich dieser Aufgabe nicht ausreichend gestellt. Wir sind nur schrittweise vorangekommen. Aber wir müssen eine Allianz bilden aller Christen, aller Muslime, aller Juden, aller Humanisten gegen Extremisten, die es in allen Religionen gibt, die uns gerade bei den Islamisten jetzt große Probleme macht. Und die waren natürlich nie gemeint. Die gehören nicht zu Deutschland und nicht zu unserem Grundgesetz. Und deswegen empfehle ich den Ganzen, die mir dann immer Briefe schreiben, auch nach dieser Sendung, warum ich falsch liege, einfach nur meine Rede vom 3. Oktober 2010 im Netz verfügbar zu lesen. Da steht drin, Frauen und Männer sind gleich und bei uns kann jeder seine Religion wechseln und ausüben und das ist unsere Freiheit. Und wir müssen uns wehren gegen Extremisten, ob links, rechts oder Fundamentalisten. Und diesen Geist, den möchte ich nach wie vor prägen. Aber es ist ein weiterer Weg. Er ist komplizierter, schwieriger, umkämpfter, als ich damals gedacht habe.
Sie haben ja auch aus dem vor allem konservativen Lager viele Drohbriefe, Hassmails bekommen. Dagegen große Dankbarkeit natürlich auch Seiten der Muslime. Interessant finde ich auch, dass ja 5 Jahre nach Ihrer Rede Angela Merkel auch einen Satz geprägt hat, der uns bis heute historisch eigentlich allen noch sehr bekannt ist und sehr geläufig ist. Damals hat sie 1,5 Millionen Geflüchtete ins Land gelassen, unkontrolliert, und hat gesagt, wir schaffen das. Wie denken Sie heute über den Satz?
Es wird sich in der Geschichte später zeigen, dass sie recht behalten hat. Dass wir Fehler gemacht haben, dass wir unvorbereitet waren, dass wir in manchem nicht konsequent genug sind. Aber insgesamt haben wir heute schon so viele Erfolgsbeispiele von integrierten Syrern, Afghanen in der deutschen Gesellschaft, dass ich ganz sicher bin, das wird sich später zu einer Erfolgsgeschichte darstellen. Das bezweifeln natürlich viele heute, weil wir Einzelfälle haben. Zu den Einzelfällen. Und es sind ja Einzelfälle. Die liegen immer anders. Der Täter in Magdeburg, der auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist, der ist zum Beispiel Rechtsextremist. Der hat sich im Netz radikalisiert durch Alice Weidel, durch Elon Musk, durch Faschisten aus Amerika. Der hatte 40.000 Follower bei Twitter, bei X, mit dem Sturmgewehr sein Profilbild. Und der ist halt radikalisiert worden im Netz und ist ein Islamhasser, der in Magdeburg auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Das zeigt, es ist jeden Einzelfall zu betrachten. Aber wir dürfen die Einzelfälle nicht verallgemeinern. Harari, der Historiker aus Israel, hat geschrieben, eine Fliege kann im Porzellanladen nichts anrichten, nichts ausrichten. Wenn sie sich aber in das Ohr eines Stieres setzt, dann kann der den gesamten Porzellanladen zertrümmern. Und deswegen müssen wir auf dem Teppich bleiben. Wir müssen sachlich bleiben. Wir müssen uns die Dinge differenziert anschauen und dürfen uns nicht aufstacheln lassen, dass wir aus 1, 2, 3 schlimmen, grausamen Verbrechen verallgemeinern und das Klima in unserem Land vergiften.
Trotzdem gibt es ja viele Menschen, auch die wirklich für Vielfalt sind, die aufgeklärt sind, die auf keinen Fall rechtsextremistisch sind. Die Sorge oder das Gefühl, das Land ist überfordert. Ja. Wir würden gerne mehr helfen, aber wir schaffen das einfach nicht. Es bleibt zu viel dadurch liegen und wird nicht bearbeitet. Und, ja.
Ja, da hat ja Joachim Gauck den berühmten Satz geprägt, unser Herz ist offen und weit, aber unsere Möglichkeiten sind eben auch nicht unendlich, sind auch begrenzt. Ich glaube, damit trifft er es sehr gut, dass wir einfach nicht so viele Menschen hier im Land lassen können, die längst wieder das Land verlassen müssten, dass wir die Lasten verteilen müssen, dass wir die Grenzen besser kontrollieren müssen, dass wir Illegalität stärker bekämpfen, damit auch die legal hier sind, schneller und besser integriert werden können. Überhaupt die Schlüsselsprache, deutsche Sprache, Beruf, Arbeit und soziale Kontakte sind entscheidend für Integration. Da können wir alle was tun. Parallelgesellschaften vermeidet man ja schon dadurch, dass die einen auf die anderen zugehen. Dann ist das Parallelogramm schon aufgehoben. Und da müssen wir alle was tun. Auch gerade wir Älteren können etwas tun. Mir berichten die Kinder von Migranten, es gibt immer eine deutsche Oma in der Nachbarschaft. Die hat ihnen Deutsch beigebracht, die hat ihnen Lesen beigebracht. Die war für sie quasi eine Ersatzoma. Und wenn wir solche Erfolgsgeschichten häufiger darstellen. In meiner Deutschlandstiftung Integration haben wir 2000 Stipendiaten, deren Eltern aus 112 Ländern kommen. Einige studieren in Harvard, in Yale. Das sind großartige junge Leute. Und die wiederum sind Vorbild für andere junge Leute. Also ich bleibe ein ganz großer Optimist zu diesem Thema und freue mich, dass in der Umfrage halt alle wichtigen Themen angesprochen werden. Aber nicht immer alle nur der Meinung sind, Migration. Wenn morgen alle Leute das Land verlassen, dann fährt kein einziger Zug pünktlich. glücklicher, aber 2/3 der Züge fahren gar nicht mehr, weil in den Zügen Lokführer, Schaffner im Stellwerk längst Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind.
Weil Sie die jungen Menschen ansprechen, Ihr Sohn ist, einer Ihrer Söhne ist 16 und das ist das Alter, in dem Sie damals in die Junge Union eingetreten sind. Wenn Sie mit Ihrem Sohn sprechen, können Sie ihn dann für Politik begeistern, vielleicht auch, weil er selbst das Gefühl hat, er möchte in die Politik? Oder sagen Sie, das ist alles so schwierig und komplex geworden, das war zu meiner Zeit viel einfacher, würde ich dir nicht raten.
Also erstens ist er in eine Partei eingetreten, aber wenn er das bekannt machen will, muss er das selber machen, der guckt jetzt auch zu. Meine 3 Kinder sind alle politisch, unterschiedlich, in verschiedenerlei Weise, aber alle hochpolitisch, weil es für mich einfach in den Elternhäusern dazugehört, auch über diese Dinge zu reden. Und ich bin geprägt von einer Generation, die noch den Krieg erlebt hatte, die den Untergang der Weimarer Republik erlebt hatte und die einfach sagten, einer muss auch aus der Familie heraus sich für die Demokratie zur Verfügung stellen, in eine Partei eintreten, sich wählen lassen. Heute wird das nicht mehr gesagt. Heute wird gesagt, such dir einen tollen Partner, setz Kinder in die Welt, wenn du willst, geh mal ins Ausland, mach eine gute Ausbildung. Aber in kaum einer Familie wird gesagt, und kümmere dich auch um unsere Demokratie, um unser Land. Überleg mal, ob du nicht zu den Grünen, zur CDU, zur Jungen Union hingehen willst. Das wäre schön, wenn das ein Ergebnis dieses Wahltages wäre. Aktiv etwas tun gegen Extremismus geht am besten dadurch, dass man in eine demokratische Partei geht. Und mein sozialdemokratischer Vater hat mir das damals als Botschaft mitgegeben. Der hat an einem Wahltag 1969, das ist jetzt, glaube ich, 56 Jahre her, da hat er gesagt, er war in Sorge, ob die NPD ins Parlament käme. Guck dich später um, wenn du älter bist, da war ich 10. Und wenn du in eine demokratische Partei gehst, habe ich es richtig gemacht. Wenn du in eine extremistische gehst, habe ich versagt. Das hat sich bei mir eingebrannt.
Ja, ich hätte jetzt nämlich gedacht, was hat der sozialdemokratische Vater gesagt, als Sie für ihn in die falsche Partei eingetreten sind?
Es wäre ihm ein bisschen lieber gewesen, ich wäre in die SPD eingetreten. Aber das war ihm wenig wichtig. Es war ihm wirklich wichtig, weil Weimar zu wenig Demokraten hatte. Er sagte, die Weimarer Republik ist nicht untergegangen, weil es so überzeugende Extremisten gab, sondern es gab einfach eine Schwäche der demokratischen Mitte. Manche hingen noch dem Kaiserreich nach und manche waren auch falsch aufgestellt und traumatisiert durch den Ersten Weltkrieg. Und er wollte, dass dieses Land viele Demokraten hat, die für die Demokratie einstehen. Und das prägt mich mein ganzes Leben bis zum heutigen Tage. Und das habe ich an meine Kinder auch weiterzugeben versucht. Und ich glaube, das ist bei allem anderen, was nicht so gelingt, das ist, glaube ich, gelungen.
Freut mich. Eine große Rolle haben in diesem Wahlkampf die sozialen Medien gespielt, auch vor allem bei jungen Leuten. Segen, aber auch Fluch natürlich. Und warum, das zeigt Lars Kaufmann.
So, ich glaube, hier wären wir auf jeden Fall soweit und da oben auch. Wenn der NDR mit dem Video sein möchte, dann musst du da stehen bleiben. Ansonsten bist du gleich im Video auf jeden Fall mit drauf hier.
Wären bummelig bis zu 100.000 Menschen mehr, die sich diesen Film angucken. So viele lassen sich von Marvin auf YouTube Politik erklären.
Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Marvin, ich bin Politikjournalist und seit 2016 hier auf YouTube aktiv.
Marvin interviewt parteiübergreifend Politiker und erklärt Wahlprogramme verständlich.
Wenn mir dann jemand schreibt, ey, deine Videos haben mir geholfen, mich dazu informieren oder weitergeholfen, meine Entscheidung zu treffen oder haben mir andere Punkte eröffnet, dann ist das für mich tatsächlich ja, eine Genugtuung. Dann freut mich das am Ende des Tages.
Saubere, quellenbasierte Recherche, so arbeitet Marvin. Daneben gibt es im Netz aber immer mehr organisierte Desinformation, beobachtet auch die Nichtregierungsorganisation CEMAS.
Gerade bei Desinformation geht es ja um koordiniertes Irreführen. Ne? Also da geht es nicht darum, dass eine Person etwas ins Internet schreibt, das sie selber glaubt, das vielleicht nicht stimmt, sondern da geht es darum, dass koordiniert gefakte Accounts angelegt werden, mit denen beispielsweise so eine Mehrheitsmeinung simuliert wird. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die Misstrauen sehen sollen. Misstrauen in Qualitätsmedien, Misstrauen in die Demokratie als System, gegenüber PolitikerInnen oder auch sehr aktuell Misstrauen in den Wahlprozess.
Und so war schon vor der Bundestagswahl von Wahlbetrug die Rede oder wurde gezeigt, wie vermeintlich leicht Wahlurnen geknackt werden können. Alles Fake. Neuestes Beispiel, AfD-Briefwahlzettel werden in Hamburg geschreddert. Farbe des Papiers, Schriftart und Faltung zeigen, der Clip ist eine Fälschung. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung deckten auf, wer solche Desinformationen unter anderem herstellt. Zum Beispiel die russische Social Design Agency. Wir sammeln und analysieren systematisch Informationen aus den westlichen Medien, auf der Suche nach Möglichkeiten für Informationsattacken, um unsere eigenen Narrative zu streuen. Ihr Schlachtfeld, sagen sie, seien die Köpfe der Menschen auf der ganzen Welt.
Wir sehen aktuell sehr viel Masse statt Klasse. Das heißt, es wird massenhaft etwas ausgespielt, da gibt es bestimmte Kernnarrative und die sollen bestimmte Haltungen verändern. Da kann es einerseits darum gehen, dass man versucht zu vermitteln, wie die Ukraine zu sehen sei beispielsweise. Oder man versucht Ängste zu schüren zur Inflation oder zur Energiepolitik.
Verstärkt wird das noch durch die Algorithmen der sozialen Netzwerke. Sie entscheiden, wer was in welcher Reihenfolge sieht. Wie sie genau funktionieren, unbekannt.
Wer darf denn jetzt eigentlich entscheiden, was ist eine Desinformation, was ist wahr oder nicht wahr? Weil das ist was, was man immer gerne sehr weit weg vom Staat halten will. Also dann wird das nämlich direkt Zensur. Jetzt gerade entscheidet quasi Meta und am Ende Zuckerberg oder Musk oder so, was wahr ist und was nicht. Ob das so optimal ist, ist auch eine Frage.
Und YouTuber und Politikjournalist Marvin Neumann rät, alles auf Social Media zu hinterfragen.
Woher nimmt diese Person eigentlich ihre Quellen? Kommt mir das irgendwie vertrauenswürdig vor? Und wie einseitig ist diese Person? Ja? Das muss man sich hinterfragen. Dagegen anzugehen ist nicht so einfach tatsächlich.
Soziale Medien können informieren. Ob diese Infos aber echt sind oder nicht, ist nicht immer offensichtlich.
Soziale Medien, Desinformation, Christian Wulff, welche Erfahrungen haben Sie damit persönlich gemacht?
Wir reden hier über das Thema, was weltweit die Demokratien überall total unter Druck setzt und was wir in der Dimension allesamt, mich eingeschlossen, überhaupt noch nicht vollends durchschauen. Mhm. Vor 500 Jahren wurde das Buch erfunden, der Buchdruck. Damals gab es wissenschaftliche Bücher von Kopernikus über Astrologie und es gab ein Buch, das ist 1486 in Speyer herausgegeben, der Hexenhammer. Mhm. Und die Leute lasen nicht das wissenschaftliche Buch, aber der Hexenhammer verkaufte sich 10.000-fach, hat tausende Frauen ihr Leben gekostet. Da ging es darum, wie erkennt man eine Hexe, wie muss man sie foltern, um Geständnis zu bekommen. Das war der Renner und hat großen Schaden im Mittelalter gebracht. Und heute ist es mit dem Internet ähnlich, dass Geschichten, die nicht wahr sind, die erfunden sind, die bewusst gestreut werden, Riesenresonanz finden. Und die Fakten, die Wahrheit, das, was seriös ist, immer weiter in den Hintergrund tritt. Weil die Klicks gibt es im Grunde für das Spektakuläre und nicht für das Normale. Und es geht völlig verloren, die Grundlage der gemeinsamen Basis. Früher hatten alle Menschen eine Tageszeitung und guckten abends Tagesschau oder heute Nachrichten. Heute gucken die Leute irgendwas irgendwo, Tageszeitungen haben immer weniger. Und dann fragt man sich, über was diskutieren die eigentlich, auf welcher Grundlage, wenn jeder seine eigene Informationsquelle hat. Sie begeben sich immer mehr in Echokammern und werden dort immer mehr rechthaberisch, weil sie nur die Dinge kriegen, über Algorithmen gesteuert, die sie sowieso schon meinen. Und meinen deshalb, alle müssen so meinen wie sie und wundern sich, dass andere noch anders denken. Das sind Dinge, die jetzt auch über künstliche Intelligenz dazu führen, dass man meine Stimme hat im System und meine Bilder hat und ganz andere Worte darunter legen kann. Und die Leute wissen nicht, hat das Herr Wulff bei das gesagt oder hat das einer erfunden, was er gesagt hat, aber es wirkt echt. Wir müssen einfach diese Veränderung sehen. Das Radio wurde damals von den Nazis benutzt als Volksempfänger und hat den Nationalsozialismus befördert. Jetzt nutzen einige das Netz. Früher, noch vor 80 Jahren, musste man mit Flugzeugen über ein Land fliegen, Flugblätter abwerben, um Einfluss auszuüben. Heute können die gezielt an bestimmte Leute in bestimmten Sprachen mit bestimmten Inhalten, so wie wir das in diesem Wahlkampf erlebt haben. Frau Wagenknecht hat die Russlanddeutschen auf Russisch angesprochen, es würde gegen Russland argumentiert, das könnten sie nicht zulassen. Oder die AfD hat einen Spot gehabt, Türken müssen AfD wählen. In dem Wissen, dass Türken gar nicht wählen dürfen, aber türkischstämmige Deutsche dürfen wählen. Die hat man aber nicht ansprechen mögen, weil die AfD türkischstämmige Deutsche nicht anerkennt. Mhm. Die kennt nur Bio-Deutsche aus deren Sicht und türkischstämmige Deutsche sind für die keine Deutschen. Aber trotzdem haben sie um Stimmen geworben und haben gesagt, wir waren immer Waffenbrüder. Tatsächlich so gesagt. Und wir sind für die Familie und wir sind auch dagegen, dass immer mehr kommen, damit sie euch die Wohnung und die Arbeit nicht wegnehmen. Solche Spots im Netz verbreitet, führen zu einer völlig verqueren Situation. Und mein 16-jähriger Sohn hat gesagt, also Papa, wenn ich von dir nicht ein paar Dinge mehr wüsste, mich so interessieren würde, müsste ich davon ausgehen, Alice Weidel wird Bundeskanzlerin. Weil die hat das Netz geflutet. Und das Ganze hat Elon Musk mit X dann noch mal potenziert. Mhm. Wir haben jetzt Untersuchungen aus den letzten Tagen, dass Elon Musk dafür gesorgt hat in seinem System, dass die AfD-Spots viel mehr verbreitet wurden als die Spots anderer Parteien. Und das ist mehr Einfluss als über Parteispenden, über Geld, über anderen Einfluss. Hier wollen Tech-Milliardäre die Welt verändern. Hier wollen Rechtsextremisten die Weltherrschaft. Die wollen aus Staaten Unternehmen machen. Und das sind Gefahren. Da bin ich sehr dankbar, dass Sie das hier einspielen und sagen, lasst uns darüber gemeinsam diskutieren, wie schaffen wir es, wieder einen anderen Stil der Diskussion auf welcher Grundlage zu erreichen, damit wir unsere Demokratie retten.
Sie sind Bundespräsident, weil einmal gewählt, bleibt man Bundespräsident. Was heißt das konkret? Sie haben ja gerade schon das Ausland angesprochen. Sie sind immer noch sehr viel unterwegs im Ausland.
Es gibt nur einen Bundespräsidenten, das ist Frank-Walter Steinmeier. Aber man spricht die ehemaligen Bundespräsidenten weiter mit der Bundespräsident an. Wenn Sie denn Wert darauf legen. Tatsächlich habe ich in den letzten Monaten Herrn Steinmeier und Herrn Scholz vertreten dürfen. Bei der Amtseinführung der mexikanischen Präsidentin, bei der Amtseinführung des indonesischen Präsidenten, jetzt vor einigen Wochen des ghanaischen Präsidenten, also in Südamerika, in Asien, in Afrika. Und dort erlebt man dann Länder, die sagen, wir sind der globale Süden, aber eigentlich die globale Mehrheit. Und wir wollen eine andere Beteiligung, wir wollen ernster genommen werden, einen anderen Platz am Tisch der Vereinten Nationen. Und da müssen wir als Europäer eben sehr offen sein, sehr freundschaftlich, sehr partnerschaftlich sein. Und natürlich ist es für mich als Repräsentanten Deutschlands immer noch eine sehr schöne Situation, dass Deutschland weltweit eine hohe Anerkennung hat.
Auch aus diesem Grund hat wahrscheinlich die Welt auch geschaut auf diese Wahl. Also man hat wirklich Stimmen überall gelesen. Ich habe mal geschaut, Deutschland steht vor den wichtigsten Wahlen der Nachkriegsgeschichte in der spanischen Presse. Der britische Guardian schreibt, Europa hält den Atem an. Und CNN berichtet, es sei ein Make-or-Break-Moment. Also jetzt muss wirklich was gemacht werden, sonst zerbricht Deutschland. Und es wird mit großer Sorge gesehen, so wie offensichtlich das Ausland auf Deutschland schaut.
Ja, nachdem sich jetzt die Amerikaner aus Entwicklungshilfe und anderen Dingen ganz zurückziehen, ist es natürlich auch eine zusätzliche Chance, dass diese Stabilität Deutschlands, diese Verlässlichkeit, dieses Vertrauen, was wir in der Welt haben, bestätigt wird, dass wir diese Rolle weiter wahrnehmen. Und ich bin ganz sicher, wenn die Regierung sich jetzt schnell bildet, dann wird der neue Bundeskanzler Friedrich Merz mit dem Rückenwind seiner Koalition als erstes nach Paris und nach Warschau fahren. Und mit diesen beiden Ländern in Europa, dann plus Italien und den Engländern, die ausgetreten sind, aber ja weiter zu Europa gehören, eine Situation schaffen, dass dieses Europa eine starke Macht bleibt. Ich meine, wir sind mehr als die Amerikaner, wir sind wirtschaftlich stärker, wir sind das Zehnfache der Russen, also müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, wir müssen es nur gemeinsam machen. Und ich höre aus Ländern wie Rumänien, wie Bulgarien, die durchaus auch in Gefahr waren, die Wahl von Trump zu begrüßen, auf eigene Deals mit Amerika zu setzen, dass sie nach der jüngsten Rede bei der Sicherheitskonferenz allesamt ein ganz neues, leidenschaftliches, liebevolles Verhältnis zu Europa haben, weil sie wissen, die Garantie für Stabilität, für Sicherheit ist für alle Europäer dies Europa.
Und in Leidenschaft steckt ja das Wort Leiden. Und das war tatsächlich die Reaktion ja auch nach dieser Rede des Vizepräsidenten des amerikanischen Vance. Es gibt noch keine zweite Hochrechnung, aber wir wollen noch mal erneut zu Thorsten Habke im NDR Info-Wahlstudio schalten. Und Thorsten, vielleicht gibt es ja eine neue Analyse von dir.
Ja, in der Tat, wir haben so ein paar Zahlen, die dieses Wahlergebnis, auch wenn es noch nicht endgültig feststeht, ein bisschen illustrieren. Und das eine, was sehr auffällig ist, was die Menschen in Deutschland über die allgemeine wirtschaftliche Lage denken bei dieser Wahl, noch nie war die Stimmung nämlich so schlecht. 16% nur sagen, dass die allgemeine wirtschaftliche Lage gut sei. Schlecht sagen 83%. Das gab es in diesem Ausmaß noch nie. Aber der Gegensatz ist dann eben genauso interessant. Gefragt nach der persönlichen wirtschaftlichen Situation ist das Bild genau umgekehrt. 82% sagen, ihnen gehe es eigentlich ganz gut. 17% nur sagen, nein, nein, ihnen gehe es auch wirtschaftlich gar nicht gut. Also das sind interessante Zahlen, was die wirtschaftliche Lage betrifft. Und jetzt schauen wir mal auf eine Wählergruppe, die wirklich ganz besonders gewählt hat. Das sind nämlich die jungen Wähler. Schaut man auf das Ergebnis, weiß man, warum die Linke so stark ist. Denn gerade bei den jungen Wählern hat sie sehr gut abgeschnitten. 25% der jungen Wähler haben sie gewählt. Das sind diejenigen, derjenigen, die 18 bis 24 sind. Das sind 17 Prozentpunkte Zuwachs, ebenfalls stark. Aber die AfD hat 13 Prozentpunkte gewonnen in dieser Altersgruppe. Also gerade die extremeren politischen Lager sind bei den Jungen sehr stark. Und wenn man mal nach unten geht, Grüne und FDP, die hatten ja bei der letzten Bundestagswahl bei den jungen Wählern sehr gut abgeschnitten. Beide verlieren hier dramatisch viel, minus 11 Punkte und minus 15 Punkte. Die AfD ist bei dieser Wahl, wir haben es schon gesehen, sehr stark. Woran liegt das? Was kann dieses Ergebnis erklären? Da haben wir zwei Punkte. Zum einen, die Kompetenzen der AfD sind in den Augen der Wähler gewachsen. 23 Prozent sagen, sie hat Kompetenzen bei der Kriminalitätsbekämpfung. Das ist ein Zuwachs von 10 Punkten. Bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik, wo die AfD immer schon als relativ kompetent galt, sagen jetzt 22 Prozent, ja, das kann sie gut. Das sind noch mal 8 Prozentpunkte mehr. Und auch beim Thema Wirtschaft sagen 12 Prozent der Befragten, ja, da hat die AfD Kompetenzen plus 7 Prozentpunkte. Und dieser Zuwachs von Kompetenzen in allen Kompetenzfeldern hat mit dazu beigetragen, dass die AfD ein starkes Wahlergebnis eingesammelt hat. Was aber auffällig ist bei den Wählerinnen und Wählern, das ist der starke Riss durch die Geschlechter. Schauen wir hier einfach einmal, wie Männer und wie Frauen gewählt haben. Da sieht man bei den meisten Parteien, Union, SPD, selbst die Grünen, keine großen Unterschiede, geringere Unterschiede. Aber bei der AfD haben 22 Prozent der Männer AfD gewählt und 17 Prozent der Frauen. Das heißt, bei den Frauen ist die AfD mit der SPD zusammen auf Platz 2 und 3, bei den Männern aber ganz deutlich Platz 2. Auch das erklärt das starke Wahlergebnis der AfD. Soweit.
Thorsten Habke, vielen Dank. Unsere Zuschauer, Zuschauerinnen werden dich heute Abend noch einmal sehen in einer NDR-Info-Sondersendung, natürlich zur Wahl um 22.05 Uhr. Und Christian Wulff, was haben Sie gerade gedacht bei der Analyse, bei den Zahlen, die Sie da gesehen haben?
Mehr Frauen in die Verantwortung.
Ja, oder? Das denke ich schon die ganze Zeit.
Offenkundig sind Frauen ein Stück weit klüger und nicht ganz so stark in dieser Opferrolle vergessen, verloren, übersehen, vernachlässigt. Denn natürlich steckt in dem Wahlverhalten zur AfD unglaublich viel Frust von Leuten, die sich übergangen fühlen, die sich vernachlässigt fühlen, die einfach meinen, es seien böse Mächte gegen sie verschworen. Wie wir überhaupt jetzt, wo die Wahl vorbei ist und wo der Wahlkampf vorbei ist, einfach noch mal die nächsten Jahre etwas vertiefter über die Gründe sprechen sollten, warum die Parteien nicht so leistungsfähig sind. Vielleicht auch, weil sie zu wenig Experten bekommen. Wir hatten vor 30 Jahren 4 Millionen in demokratischen Parteien. Da waren wir 60 Millionen Deutsche vor der Einheit. Wir haben da heute noch eine gute Million. Also wenn immer weniger bereit sind, sich in Parteien zu engagieren, darf man sich auch nicht wundern, dass die Leistungsfähigkeit der Parteien leidet. Das wäre ein Thema. Und wie steht es eigentlich um die Inhalte der AfD, wenn man sie nicht nur aus Protest in Erwägung zieht, einfach nur den anderen es mal zu zeigen, sondern wofür stehen die? Und darüber zu diskutieren, dass sie über Arbeitslager reden, über Arbeitspflicht reden, dass sie gegen Gewerkschaften sind, gegen Kirchen sind, dass sie rassistisch sind, dass die AfD differenziert zwischen Staatsbürgern einerseits und Staatsvolk andererseits. Die AfD sagt, wir berufen uns auf den Staatssouverän. Aber dazu gehören nicht alle Staatsbürger. Das wissen viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht. Und da ich auch im Osten unterwegs war und der Osten ziemlich stark AfD gewählt hat, war ich immer wieder verblüfft, wie wenig Kenntnisse es eigentlich über die Unterlagenpapiere der AfD gibt. Also Kriminalitätsbekämpfung, ja, die wollen mehr Repression, weniger Rechtsstaatlichkeit, weniger Justiz und sagen dann, ja, im Moment wäre das gefährlich, weil im Moment wird sich das gegen uns richten. Aber wenn wir erst die Macht haben, dann richtet sich es ja gegen die Minderheiten, dann ist alles in Ordnung. Und da kann ich nur sagen, darüber werden wir die nächsten Jahre mal diskutieren müssen, als so über die Dinge so hinwegzugehen und gar nicht in die Tiefe einzusteigen.
Ich habe gedacht, wir könnten mit Heine enden. Sie kennen den Satz, denke ich, an Deutschland in der Nacht, dann nach diesem Wahlabend. Was meinen Sie?
Ach, eigentlich ist doch die hohe Wahlbeteiligung gut. Eigentlich ist doch gut, dass 80 Prozent der abgegebenen Stimmen für demokratische Parteien abgegeben wurden, die auch die Demokratie verteidigen und stärken wollen. Dass wir ein großes Potenzial in der politischen Mitte haben. Und für mich ist das Positivste, dass Friedrich Merz ausgeschlossen hat, sich in Abhängigkeit von dieser AfD zu begeben. Abstimmungen, Koalitionen, Zusammenarbeit. Damit gibt es eine Mehrheit in der demokratischen Mitte. Die muss jetzt gebildet werden, schnell.
Bundespräsident Christian Wulff, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr gute Analyse, sehr ruhig, sehr gelassen. Sie wirken auch so, als wären Sie mit sich im Reinen. Und so wirkte, finde ich, auch das, was Sie gesagt haben. Vielen Dank dafür. Morgen kommen die Journalisten Steffen Dobbert und Ulrich Thiele zu Hinner Baumgarten. Ich nehme an, dann ist auch noch die Wahl natürlich Thema. Vielen Dank. Und wir gucken natürlich jetzt weiter Fernsehen, was noch von den Politikern gesagt wird zu diesem historischen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Es geht weiter mit dem Bundesprogramm. Tschüss.